Hallo, ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin, hier auf Radio X. Und wir wollen uns heute, wie immer im aktuellen Stadtmagazin, wenn es von 14 bis 15 Uhr um Gegenstandpunkte geht, um einige politische Fragen drehen. Wir wollen einige Fragen klären. Und zwar haben wir uns heute das Thema Fußball vorgenommen. Das Thema Fußball, also eigentlich reden alle vom Fußball, und dann reden wir auch darüber. Es ist nicht zu vermeiden. Also ich persönlich muss sagen, ich verstehe nichts vom Fußball. Ich habe vor einigen Jahren schon aufgehört, mich aktiv mit diesem Thema zu beschäftigen, seit mir auf einem Ascheplatz jemand mit vollem Elan in die Gräten gesprungen ist und dann rief, das war ein erlaubter Pressschlag, joho, und weiter lief der Ball. Ich habe mich dann mehr auf ballfreie Sportarten konzentriert. Also ich verstehe nichts vom Fußball. Heinz sitzt mir gegenüber. Heinz, du verstehst was vom Fußball. Wie ist da bei dir? Aktiv oder Fan?
Naja, aktiv, so weit hat es da nicht gereicht bei mir. Obwohl, als junger Mensch, da war ich ein guter Verteidiger. Da ist so leicht keiner an mir vorbeigekommen, außer vielleicht Libuda, weil das haben wir nie ausprobiert. Ansonsten muss ich sagen, ich bin 200 Meter Luftlinie vom alten BCA-Platz entfernt aufgewachsen. Und da habe ich dann natürlich auch gebolzt. Das ist der Platz, wo so Fußball-Koryphäen groß geworden sind, wie der Haller oder der Schuster. Und der hat damals halt noch BCA geheißen, der Club. Und heute heißt er FCA und ist jetzt nach 23 Jahren wieder in die zweite Liga aufgestiegen. Gut, da habe ich also gebolzt auf dem Platz, ne? Und Fan, naja, ich bin öfters da mal schon hin, in das, also am Pfingsten, ja, wir haben ja gerade Pfingsten, am Pfingsten war damals immer das Jugendfußballturnier, das war aber im großen Stadion und da, das ist 10 Kilometer entfernt gewesen von mir daheim, bin ich immer hingelaufen. Dann habe ich mehr so auf Eishockey umgestellt, weil da war das Stadion dann bloß nur 5 Kilometer weit weg. Und da war ich dann eine Saison lang des öfteren Mal und ich kann mich noch so dunkel entsinnen. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich da war, da ist dann der AEV gerade in die damalige dritte Liga aufgestiegen. Mit einem 4:3 Sieg gegen Apfeldrach, glaube ich.
Ja, ich glaube, Heinz, ich sehe schon, du verstehst jede Menge davon, jede Menge Respekt, aber ich glaube, du schweifst ab. Wir wollen hier doch ein wenig aufklären, haben wir gesagt. Aufklären zum Beispiel über die Attraktivität des Fußballs für Fans, die dann auch noch gewaltbereit werden. Darauf bereitet sich ja die Polizei im großen Maßstab vor. Und wir wollen doch auch aufklären über den Fußball als Schule des Nationalismus.
Gut, okay. Da soll es ja in der Sendung drum gehen, da hast du ganz recht. Zumal muss ich ja auch sagen, seit Jahrzehnten bringt mich schon kein Mensch mehr in ein Fußballstadion. Auch nicht in ein Eishockeystadion. Und zwar wegen der lieben Mitzuschauer, vor denen fürchte ich mich. Gut, also ganz seriös legen wir los. Sepp Herberger, sagt dir der wenigstens noch was? Hä?
Aber sicher, Sepp Herberger, mit dem wird man bekannt gemacht, das ist quasi die erste Generation der deutschen Fußballgötter, bevor es Kaiser Franz gab. Also Sepp Herberger, unser Nationaltrainer beim Wunder von Bern, also erste Nationalsahne quasi.
Also so weit blickst du ja doch wenigstens durch, das finde ich fein. Also Sepp Herberger, zweifellos eine Koryphäe auf dem Gebiet. Nämlich auf dem Gebiet, was man so nennt, die Faszination des Fußballs. Den Herberger, also den haben sie mal gefragt, woran die Faszination des Fußballs liegt, also warum die Zuschauer so gern zum Fußball gehen. Darauf hat der Sepp Herberger die Antwort gewusst. Weiß nicht wisse, wie es ausgeht. Weiß nicht, ob ich das jetzt so ganz authentisch ausgedrückt habe, weil der war ja Kurpfälzer, das kann ich nicht so gut nachmachen. Weiß nicht wisse, wie es ausgeht, war jedenfalls seine Antwort. Ja, ich bin der Auffassung, selten hat ein großer Geist mehr geirrt. Meine These ist, sage ich mal vorweg, der Fan geht doch zu einem Fußballspiel nicht deswegen hin, weil der Ausgang offen ist und er nicht weiß, wie es ausgeht. Es ist, glaube ich, genau andersherum. Der geht deswegen hin, weil für ihn der Ausgang oder wie der sein sollte, vorher feststeht. Er geht deswegen hin, weil er meint, dass er ein Recht auf Sieg seiner Mannschaft hat. Und es bleibt dann ja nicht bei seiner Mannschaft, also diesem Verein, wo er vielleicht Mitglied ist oder irgend so etwas, sondern Recht auf Sieg seiner Mannschaft, das steht dann ja sofort für was mehr. Es steht nämlich sofort für, die Mannschaft ist Teil eines Kollektivs, üblicherweise eines regional gebundenen Kollektivs. Schalke oder der Club oder der Betzenberg und so Zeug. Also Recht auf Sieg seiner Mannschaft und des Kollektivs, wofür diese Mannschaft steht. Und als Teil dessen kommt dann auch der Fan ganz groß raus. Und zwar, was immer er sonst so im Werkeltagsleben für ein Würstchen sein mag. Das ist meine These, das ist das ganze Leidwesen von der Schose.
Naja, also, das müssen wir jetzt aber mal wirklich ganz klein durchgehen. Denn da steckt ja einiges an einer, wie sagt man, Fundamentalkritik des Fußballs drin. Also wenn ich mit Leuten rede, die sich ganz anders als ich für Fußball interessieren, die womöglich ihren Schal in den Farben ihres Vereins tragen, die in ihrem Auto ein Fähnchen haben mit, Offenbach, Frankfurt hier in der Gegend oder, naja, was sagen die für über den Fußball? Die sagen, das ist doch nichts Verwerfliches für Fußball zu sein, also komm, das ist doch was ganz Natürliches. Das ist ein Spiel und am Spiel kann auch nichts Schlechtes sein, da kann man doch wohl nichts dran rumkritisieren. Also beim Spiel ist es doch gerade so, da hat man eben Spaß. Spaß am Kräftemessen, da geht es nicht wie bei allen anderen Konkurrenten und Konkurrenzen darum, dass man am Ende einen Schaden hat, der bleibt. Konkurrenz um den Job, da ist der eine oben und der andere unten. Konkurrenz ums Geld, da haben die einen gar keins und die anderen sehr viel. All dies, das ist doch gerade da nicht so. Beim Spiel, beim Spaß, beim Fußball, da ist es eben so, dass ein von sonstigen Zwecken und Zwängen getrennter Spaß am Kräftemessen herrscht. Da kommt es nichts weiter als darauf an, ob man gewinnt oder verliert und das hat keine Folgen und so ist es doch schön. Und dann wird auch immer darauf verwiesen, dass es doch sehr schön sei, wenn man Partei ist. Partei bei einem Spiel, dass es doch langweilig ist, wenn man nicht irgendwie für jemanden Partei ergreift, weil dann hat es gar keinen richtigen Kick. Und dann wird darauf verwiesen, als Zuschauer ist man Partei und man drückt den Daumen, dass der Sohnemann gewinnt, dass der Freund und die guten Nachbarn aus der Bekanntschaft und sonst wie, dass die mitmachen und das macht doch dann viel mehr Spaß, wenn man auch so ein bisschen bei denen mitfiebert. Das fügt doch einen Spaßfaktor hinzu. Mir geht's so, dass ich einerseits den Argumenten wohl zuhören kann, allerdings häufig den Eindruck habe, das trifft die Sache, über die gesprochen wird, überhaupt nicht.
Ja, also mit deiner Sortierung, die du da jetzt angefangen hast, da bin ich ganz einverstanden. Also du machst darauf aufmerksam. Spaß am aktiven Fußballspielen ist doch was Nettes, weil da geht's um also um ein zwangloses Kräftemessen, von dem ansonsten weiters einfach nichts abhängt. Und die, also sagen wir mal, der Kern des Fantums, auch das ist was, ist eine ganz harmlose Angelegenheit, parteiisch zu sein für die eine von zwei Mannschaften oder wenn es keine Mannschaftssportart ist, für irgendeinen der Teilnehmer. Das gehört zu diesem Gewerbe da durchaus dazu. Also nach der Seite hin keine Kritik. Bloß, du hast es ja selber auch schon angedeutet, das alles hat ja durchaus eine zweite Halbzeit. Auf dieses harmlose Vergnügen da, was wir jetzt geschildert haben, da setzen sich nämlich ganz andere Parteilichkeiten drauf. Nämlich für die Kollektive, die dann wirklich was bedeuten im Lande. Und da würde ich dann gerne die Empfehlung aussprechen. Da sollte man dann ganz scharf unterscheiden. Ob man nämlich dafür ist, dass beim Schülerturnier die Nachbarstochter gewinnt, bei dem man schon Babysitter gespielt hat. Oder ob man dafür ist, dass Deutschland das Länderspiel gewinnt. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Aber der Fan und seine Betreuer, die sehen das überhaupt gar nicht als verschiedene Sachen, sondern gewissermaßen als, da folgt eins aus dem anderen, da kommt eins zum anderen. Das ist gewissermaßen ein Kontinuum der Parteilichkeit. Von, ich bin für meinen Sohn, dass der in der C-Jugend gewinnt, bis hin zu, es ist doch total selbstverständlich, dass ich dafür bin, dass Deutschland gewinnt, wenn gerade wieder Länderspiel ansteht. Naja, da gibt's einen ganz gravierenden Unterschied, den sieht man sofort daran. Bei dem Letzteren, dass Deutschland das Länderspiel gewinnt und dass ich da ganz automatisch dafür bin und dass ich da mitfiebere, da weiß man doch sofort, im Unterschied zum Bolzen im Ostpark geht's da keineswegs um nichts. Und man kann es auch leicht verkraften, zu verlieren. Da ist man dann meinetwegen eine halbe Stunde lang sauer und dann geht das Leben wieder weiter. Nein, wenn Deutschland das Länderspiel verliert, dann ist man Mann, Frau, übrigens auch sonstige Nicht-Fußball-Anhänger, die bekennen sich ja lauthals dazu, je weiter es auf die Weltmeisterschaft zugeht, da interessieren sie sich plötzlich für das, was sie sonst nicht interessiert. Sie interessieren sich nämlich für den Fußball und jetzt natürlich in seiner Nationaluniform, in diesem Schwarz-Weiß da in unserem Falle. Also ich wollte sagen, bei dem Kollektiv Deutschland, was ein Länderspiel austrägt, da ist doch sofort klar, da geht es um etwas, da steht was auf dem Spiel. Auch wenn es für sich genommen auch wieder nichts anderes ist, als dass da 11 Typen gegen 11 andere Fußball spielen. Da steht was auf dem Spiel. Nämlich, was denn? Die Ehre der Nation steht da auf dem Spiel. Und damit, das ist anscheinend die allergrößte Selbstverständlichkeit, mit der Ehre der Nation steht auch die Ehre all ihrer Insassen auf dem Spiel, auch wenn die selber gar kein Fußball spielen, weder gut noch schlecht. Und auch wenn dieselben Leute für den Gang der Nation überhaupt nichts zu melden haben oder eventuell auch unter der Nation zu leiden haben, weil die gerade mal wieder ein Volksverarmungsprogramm durchzieht.
Also dieser Übergang zur Ehre, zur Frage, ja, hier kommt es doch darauf an, dass wir gewinnen, dass wir uns durchsetzen, dass die Nation, wir Deutschland, zu den Nationen gehört, die weiterkommen, die in die nächste Runde kommen. Das, manchmal gibt es das ja schon auf unteren Ebenen, ne? Auf den Ebenen regional, aber wir beschäftigen uns ja heute mit dem Nationalfußball.
Ja, trotzdem ist mir der Hinweis auf die Regionen sehr recht, weil das ist ja gewissermaßen das Alltagsgewerbe sowohl des Fußballs als auch des Fußballanhängers, des Fans, weil die Länderspiele sind ja nur dann und wann und die Weltmeisterschaft, auf die dann alles kulminierend zuläuft, ist alle 4 Jahre, hingegen deutsche Meisterschaft Auf- und Abstieg durch 15 verschiedene Ligen, die gibt's unentwegt jedes Jahr und so weiter. Also diese merkwürdige Sorte Parteilichkeit, die ich jetzt gerade für die Nationalmannschaft angesprochen haben wollte, die fängt gar nicht erst bei der Nationalmannschaft an, sondern das ist beim jeweiligen Verein ja auch so. Es geht also diese Anhänglichkeit um die Ehre des eigenen Kollektivs. Die geht also nicht bloß bei der Nation insgesamtig, sondern bei den ganz vielen Unterabteilungen der Nation, die in Städten oder Regionen und so weiter konzentriert sind und die sich da untereinander gewissermaßen eine regionale Standortkonkurrenz um die Ehre beim Fußball liefern. Und da muss man sich dann auch wieder wundern, was da für Angelegenheiten stattfinden. Und keiner scheint sich groß drüber zu wundern. Da verfallen dann, je nachdem, ob Meisterschaft oder Abstieg rausgekommen ist, verfallen jedenfalls ganze Regionen, wie man glaubhaft versichert kriegt, entweder in Euphorie oder in Trauer. Und es heißt ja, Menschenskinder, der erste FC Kaiserslautern, dieser Wahnsinnstraditionsverein, der in die erste Liga gehört, der ist abgestiegen. Eine ganze Region trägt Trauer. Eine ganze Region fühlt sich abgewertet. Eine ganze Region heult und flennt. Also der Kollektivismus der Ehre des eigenen Kollektivs. Das geht schon los beim Verein und kulminiert dann am Ende in der Nationalmannschaft. Und die Anhänger, sei es des Vereins, sei es der Nationalmannschaft, die Anhänger stehen in jedem Fall auf dem Recht ihres Kollektivs auf Sieg auf dem Fußballplatz. Und fühlen sich dann übrigens sehr leicht betrogen um dieses Recht auf Sieg ihres Kollektivs. Kennt man ja alles. Fühlen sich dann betrogen vom Schiedsrichter, das ist die Normalform. Und es soll ja Weltgegenden geben, wo dann der Schiedsrichter das auch sehr handgreiflich zu spüren kriegt. Oder der Fan, der fühlt sich gerne auch betrogen von seinen eigenen Kickern, nämlich wenn die mal wieder nichts geputzt haben, dann kommt sehr leicht der Slogan auf, wir sind Schalker und ihr keine. Ihr seid ja bloß eine zusammengekaufte Millionärstruppe, eine Söldnertruppe gewissermaßen, ohne Wurzeln im Revier. Euch geht's bloß ums Geld und da lasst ihr euch viel Geld zahlen und leistet wenig dafür. Also, wieder so eine bemerkenswerte Denkleistung des Fans. Wenn er zu seinem erfolglosen Ehrenstellvertreter auf dem Fußballplatz sagt, du bist ein Millionär und leistest nichts dafür. Du bist verwöhnt. Du bist bloß aufs Geld aus. im Unterschied zu mir als dem treuen Fan, der doch bloß Lohngruppe 3, also das Geld aus der Lohngruppe 3 verdient. Also auch wenn sich an seiner Lohngruppe durch Sieg oder Niederlage im Fußball partout nichts ändert, ist der Mensch aus Lohngruppe 3 total drauf versessen, dass seine Kicker sich ihr Geld verdienen, indem sie das Recht des Fans aus Lohngruppe 3 auf Sieg der Fußballmannschaft bestätigen und herbeiführen.
Also, wenn ich mir das überlege, dann wird mir schon ganz schummrig. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft allüberall wird das Recht auf Erfolg unserer Nation, der Ehre der Nation, bei Freunden zu Gast überall plakatiert. Wir müssen gewinnen. Die deutsche Nationalmannschaft hat den Heimvorteil. Wir stehen wie ein Mann hinter unserer Mannschaft, auch wenn wir nicht mit allen Techniken des Bundestrainers einverstanden sind und so weiter. So liest man es in allen Zeitungen. Also wir werden uns das ein klein bisschen jetzt nochmal angucken. So, ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin auf Radio X. Hier auf Radio X, dem freien Sender. Wir haben heute die Sendung Gegenstandpunkt, wo wir uns mit Argumenten zum Fußball beschäftigen, zum Fußball und dem, was uns ins Haus steht als Fußball-Weltmeisterschaft. Und es ist schon ziemlich seltsam. Hierzulande wird ganz normal sich aufgestellt. Es wird gesagt, klar doch, wir sind für Deutschland, wir sind für unsere Mannschaft, andere sind ja auch für ihre Mannschaft. Eins verpasst offensichtlich der eine oder andere, der das für ganz natürlich eine Natur hält. Was ist es eigentlich? Es handelt sich ja um ein Angebot von Nationalstaaten, der jeweiligen nationalen Obrigkeiten zu sagen, wir machen da mal eine, was? Fußball-Weltmeisterschaft, eine Nationalmannschaft, die gegen andere antritt. Und mit Millionen von Mark wird etwas organisiert. Hallo, ihr Untertanen, ihr Fans, ihr könnt euch ganz privat für die Nation begeistern. In welcher Form? Na, diesmal in Form der Nationalmannschaft. Begeistert euch für die Nation, für dies Kollektiv, dem ihr sonst sowieso zugeordnet seid, dem ihr als Politiker und so weiter, wissen wir das, dem ihr euch unterordnen müsst, dem ihr gehorchen müsst. Für dies Kollektiv könnt ihr diesmal ganz privat und aus vollem Herzen sein. Ihr könnt auftreten und sagen, wir sind für Deutschland. Und das wird ja offensichtlich kollektiv angenommen, was dort von Zeitungen, Fernsehen und mit großem Aufwand organisiert wird. Die den deutschen Politikern sonst gehorchen müssen, nehmen die Aufforderung und Aufmunterung von oben, seid für Deutschland als tolles Angebot. Klar, wir sind Fans von Deutschland in Form der Nationalmannschaft. Da laufen die Leute zu Lidl, kaufen sich schwarz-rot-goldene Perücken und eine große oder eine kleine Fahne, damit man richtig angezogen ist, schmiert man sich auch noch schwarz-rot-gold ins Gesicht und sagt, ich bin sportsbegeistert. Moment. Ist das eigentlich Sportsbegeisterung? Ja, es ist Sportsbegeisterung, aber die hat eine Identifikation. Die Sportsbegeisterung ist identisch mit dem Erfolgsstandpunkt der Nation. Deutschland, die Nation, die soll gewinnen. Dem verschreiben sich alle. Alle, das heißt, und da merkt man, was so ein Wir bedeutet, alle, das heißt arm und reich, das heißt der Arbeitnehmer und der Personalchef, der an den Kosten dreht, der Hartz-IV-Antragsteller und der Kontrolleur vom Arbeitsamt, die gehorchen müssen, die kommandieren, alle die bringen sich in eine Wahnsinns-Abstraktionsleistung ein. Jawohl, wir sind Deutschland, wir stehen für Deutschland. Naja, und diese Abstraktionsleistung des Nationalismus heißt dann, ich setze mich darüber hinweg, was wirklich die Gegensätze mein Leben bestimmt. Nehmen das einfach so, als sei es eine ganz natürlich und lange geregelte Angelegenheit. Was soll es da noch zu Fragen geben, warum ich weniger und andere mehr vom Leben haben, warum die einen die Arbeit haben und die anderen den Nutzen? Diese Fragen werden einfach für irrelevant erklärt, jedenfalls zurückgestellt unter eine ganz große Glocke, die heißt, wir alle gehören zusammen, wir machen alle unsere Pflicht. Und worin sitzen wir uns dann, können wir uns zusammensetzen? Naja, darin, dass wir alle Deutschen für Deutschland, für die Nationalmannschaft sind. Und die Tatsache, dass man der gleichen Staatsgewalt gehorchen muss, wird dann einfach für das Entscheidende erklärt. Das ist eine verlogene Gemeinsamkeit. Ich will es nochmal daran deutlich machen. Manch ein Unternehmer, der jetzt sagt, er interessiert sich total für die Spiele unserer Mannschaft, der hat mehr Gemeinsamkeiten mit seinen Unternehmerkollegen in Deutschland, in England, in den USA. Und manch ein Arbeitnehmer hätte vielleicht gute Gründe darauf aufzumerken, dass er weniger Gemeinsamkeiten mit seinen Chefs und mehr Gemeinsamkeiten mit der Lebenslage von Arbeitnehmern in Frankreich, in England, in Spanien oder sonst wo hat. Aber nein, gerade bei der Fußball-Weltmeisterschaft gilt alles nichts. Wir sind wir. Wir stehen für unsere Mannschaft. Wir gegen die anderen. Wir teilen Freud und Leid. Oioioioioioi. Naja, man teilt es natürlich an etwas verschiedenen Stellen. Die einen in den VIP-Lounges der Fußballstadien, die anderen mehr in den Vorstadtkneipen. Aber Leute, die ihre nationale Zugehörigkeit emotional ausleben, Leute, die das Angebot des Staates, wir sind Deutschland und haltet zu unserer Nationalmannschaft, die sich das als Fan zu Herzen nehmen, als Gefühl, völlig darin aufgeben, dass sie ihren Nationalismus ausleben, mit Freudentaumeln, mit Tränen, wenn Deutschland verliert, mit tiefer Niedergeschlagenheit, wenn wir nicht weiterkommen. Tja, all die bestehen darauf, weil der Nationalismus, die distanzlose Stellung zur eigenen Nation, das Parteinehmen für die Nation, der man untertan ist, beim Fußball so emotional, privat, völlig distanzlos daherkommt, dann soll man das für natürlich halten, sympathisch finden. Da frage ich mich schon, wo ist da die Natur? Nationen organisieren den Nationalwettbewerb, die Untertanen gehen zu den Nationalspielen, drücken die Daumen und organisieren das Ganze als freiwilliges Begeisterungsverhältnis. Naja, da ist es eigentlich kein Wunder, dass das den nationalen Führungen, nicht nur in Deutschland, auch in den anderen Ländern sehr gut passt. Die nehmen ja auch hier in Frankfurt mit sehr viel Geld für das beleuchtete Museumsufer und die Hochhäuser und sonst wie Millionen steckt man dort rein. Da nimmt man viel Geld in die Hand, um die Nationalbegeisterung anzustacheln und sagt, das Ganze ist doch Sport. Das soll Sport sein. Ja, Sport, und was ist der Maßstab von diesem Sport? Wir, unsere Nation, muss weiterkommen. Der Nationalismus verlangt hier, sich auch auf dem Platz unwiderstehlich erfolgreich darzustellen. Da geht es dann um nationale Ehre. Ja, beim Spielen geht es darum, wir dürfen doch nicht national uns blamieren. Da geht es um Schande. Dafür muss ich dann nicht nur die Mannschaft ins Zeug legen. Da werden nicht nur seltsame Beweise angeführt, wie wir Deutschen haben deutsche Tugenden, so ungefähr, wir sind das bessere Menschenmaterial immer schon, unsere Abwehrstärke, wir spielen nicht schön, aber erfolgreich, unsere Fouls haben zum Erfolg geführt, wir sind weitergekommen. Diese Art und Weise bebildert ja eigentlich, dass bei dem Daumendrücken, beim sportlichen Daumendrücken für die Nationalmannschaft, dass es da um das Recht auf Erfolg geht. Heinz, das ist ja dann auch das, wo sich alle Fans anstellen und sagen, naja, das muss jetzt aber auch her.
Okay, jetzt kommen wir also zur dritten Halbzeit. Ich rekapituliere nochmal den Gang unserer Überlegung. Erste Halbzeit war Fußball spielen, harmloses Vergnügen, auch parteiisch zu sein für die eine oder andere Mannschaft, kein Problem. Zweite Halbzeit war, hey, von wegen kein Problem. So, wie in Halbzeit 1 geschildert, fängt es ganz klein an und hört ganz wüst auf. Nämlich, das ist die zweite Halbzeit, der Fußball ist ein ganz prominentes Vehikel, um Parteilichkeit quasi einzuüben und auszuleben, nämlich Parteilichkeit für nationale Kollektive oder auch für kollektive Unterabteilungen von Nationen. So, jetzt kommt die Halbzeit Nummer 3. Bei Halbzeit Nummer 2 kommt raus, bei diesem Höchstwert Ehre der Nation, da bleibt kein Auge trocken. Dritte Halbzeit. Wenn es um die Ehre der Nation beim Fußballspielen geht, dann sind unser aller Stellvertreter halt die Nationalkicker. Die sind dann für diese Abteilung, Ehre für die Nation einzulegen, zuständig. Und die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und auf dem Platz, da stehen eben immer nie mehr als 11 Leute. Die müssen das bringen. Bloß bei einem so hohen Gut wie der Ehre der Nation und ihrem Recht auf Sieg im sportlichen Wettbewerb, da möchte doch auch der Fan seinen Beitrag leisten. Da hält es am Ende gar nicht aus, dass da Stellvertreter, diese 11 Jungs da oder Mädels, dass da Stellvertreter die hohe nationale Sache durchfechten. Da hält es am Ende gar nicht mehr aus, dass er da rein passiv zuschauerisch dazu steht, sondern er möchte seinen Beitrag zum Gelingen des großen Werkes leisten. Tätige Beihilfe zum eigenen Recht auf Sieg steht an. Und das steht übrigens erstmal durchaus in einem sehr guten öffentlichen Ruf. Die Redeweise auf dem Betzenberg ist das Publikum der 12. Mann, die ist doch erstmal bewundernd gemeint. Wenn dann diese Fans da, wo sie schon nicht aufs Spielfeld dürfen, all ihre Sinnen und Körperkräfte und Säfte anstrengen und grölen und ich weiß nicht, was die dann alles machen, bloß um ihren Beitrag zu leisten, dass ihre 11 Stellvertreter auf dem Platz das Recht auf Sieg bewahrheiten. Tja, da spricht in der öffentlichen Auffassungsweise erstmal überhaupt nichts dafür, sondern da hat man überhaupt nichts dagegen, sondern da hat man größtes Verständnis dafür, dass der Fan, eben weil es um so etwas Hohes geht, die Ehre des Kollektivs, seinen Beitrag zum Gelingen leisten möchte. Fällt mir übrigens da gerade ein, eine klasse Illustration für das, was ich gerade sagen möchte. Das ist sogar in die Fernsehwerbung eingegangen. Ihr kennt wahrscheinlich diesen DSF, Deutsche Sportfernsehen. Das sind die mit dem Slogan mittendrin statt nur dabei. Also schon der Slogan deutet in die Richtung. Und die hatten vor etlichen Jahren mal einen Fernsehwerbespot, den habe ich mir gemerkt, weil der das so klasse ausdrückt. Der geht so. Es ist Länderspiel, das wird im Fernsehen übertragen und der Fan schaut zu. Es ist sau schlechtes Wetter, Deutschland schießt, aber im Unterschied zu Helmut Rahn geht der Ball nicht ins Tor, sondern vor dem Tor ist ein rechter feuchter Kartoffelacker und da hoppelt der Ball so auf die Torlinie zu und bleibt kurz davor liegen. Jetzt kommt die Stunde des Fans in diesem Fernsehspot. Der packt seinen Fernseher, dreht ihn schief und der Ball kullert über die Torlinie. Genau das Verhältnis ist, was sich da diese kreativen Fernsehwerbefritzen zunutze gemacht haben. Genau dieses Verhältnis ist da erstmal gemeint. Tätige Beihilfe zum Recht des Kollektivs auf Sieg ist eine Sache des Fans und die wird bewundert und hofiert. Jedenfalls so lange, oder dann nicht mehr, wenn sich der Fan in seiner ganzen abstrakten Begeisterung und seinem tätigen Aktivismus, der dann am Ende keinen Bahnhof mehr kennt, und wie es dann allen Ernstes in diesen Kreisen so heißt, dem Spiel hinterher die dritte Halbzeit folgen lässt. Also wo sich dann die Fangruppen aufeinander stürzen und sich schlägern und sich eventuell sogar vorher verabredet haben, dass sie hinterher an dem und dem Fleck im Wald hinter der Raststätte auf der Autobahn ihren Beitrag zum Sieg ihres Kollektivs auskämpfen wollen. Übrigens auch ein Beweis dafür, dass der national besoffene Kollektivismus mit der gerechten Gewalt auf Du und Du steht. Also wenn es so weit kommt, da hört dann beim Gewaltmonopolisten, also der Staatsgewalt, Marke Bundesrepublik Deutschland und alle anderen auch, da hört dann der Spaß auf. Dann kriegt das Gewaltmonopol der Bundesrepublik und alle anderen auch ein Hooligan-Problem. Und tut da wirklich sein Bestes und macht einen riesen Aufwand, diese nicht bestellte und nicht funktionelle Privatgewalt durchgeknallter Kollektivisten, mit der die offizielle Staatsgewalt ganz fest rechnet, die klein zu kriegen, die unter Kontrolle zu nehmen. Und zwar mit den überlegenen Gewaltmitteln, die dann die Polizei und die Justiz im Schnelldurchgang bei der Weltmeisterschaft gegenüber den Hooligans aufzubieten haben.
So, ihr seid bei Index, heute mit Gegenargumenten und wir beschäftigen uns mit der ins Haus stehenden Fußball-Weltmeisterschaft, mit diesem unschuldigen, so wunderschön unschuldigen Sportereignis, der schönsten Nebensache der Welt, wie es immer heißt. Naja, und von wegen unschuldig. Wenn Nationalmannschaften Fußball spielen, dann ist das allemal ein nationalistisches Spektakel. Wir haben schon einige Argumente dazu gesagt. Es ist so, wenn Sportbegeisterung nur einen Maßstab kennt, nämlich wir, der Nationalismus unserer Nation, muss durch Sieg befriedigt werden, durch Weiterkommen im sportlichen Kampf. Dann wird mit Sport eben auch genau dies verbunden, Fragen der nationalen Ehre, die sich dann auch darin niederschlagen, dass es eine dritte Halbzeit gibt und einige Schlägern. Aber die Anleitung dazu, zu diesem nationalistischen Denken, na, die liegt auf der Hand. Nämlich, die Frage ist ja, da soll ja nicht Fußball gespielt werden. Da geht es ja nicht einfach darum, irgendjemand nimmt einen Ball, Volley und knallt ihn unter die Latte und das war wirklich schön. Sondern da geht es darum, wir müssen gewinnen. Die Mannschaft muss sich ins Zeug legen, sonst versagt sie. Und für die Presse und für die angeleiteten Menschen, für die Masse des Volkes von Bildzeitung und Fernseh angeleitet, steht eins fest. Es geht nicht nur um Einsatz, es geht darum, dass der Erfolg der Fangemeinschaft zufriedengestellt wird. Und da geht es nicht um Anstrengungen auf dem Platz, sie haben sich angestrengt, sondern nur der Erfolg zählt. So ist es eben, wenn sich die Sache umdreht. Natürlich, bei jedem Spiel kommt es darauf an, dass man nicht einfach läppisch sich dazu stellt und sagt, egal ob ich gewinne, aber hier ist es ja umgekehrt. Egal wie Sie gewonnen haben, Sie müssen gewinnen. Und wie geht es dann im Fernsehen zu? Man kann es sich doch einfach anschauen. im Fernsehen, in den Zeitungen, in den Sportkommentaren, da das Recht auf Erfolg tobt sich so aus, als wäre kein zweiter Spiel, keine zweite Mannschaft auf dem Platz. Als käme es nicht noch ein bisschen darauf an, ob die anderen auch mitspielen. Wir haben ein Recht auf Erfolg und woran hat's gelegen? Dann stehen dort die Sportreporter und sagen, welchen Fehler? An welchem Fehler hat's gelegen? Da kommt es nicht drauf an, die anderen haben besser gespielt, sondern akribisch wird vor- und nachbereitet von den kritischen Reportern, ob der Einsatz der Spieler, die Stimmung im Lager, die Entscheidung des Trainers und überhaupt alles gestimmt hat. Weil wenn es gestimmt hat, ne, immer sportlich, fair und objektiv, dann kann es nur zum Fortkommen und zum Vorangehen in der Gruppe von unseren Jungs kommen. Diese Logik wird überall verbreitet. Es wird in jeder Form der Anspruch erhoben, dass der Gegner keine Rolle spielen darf. Und wo er sich dann doch einmal spielbestimmend in Szene setzt, naja, der Gegner schläft nicht. Dann sind die Fußball-Sachverständigen sofort sicher, da ist entweder ein ganz grober Fehler unseres Trainers oder der Mannschaft passiert oder eine ganz große Ungerechtigkeit. Eine Ungerechtigkeit, die uns geschehen ist. Da wurde ein Foul nicht gepfiffen, ein Elfmeter nicht gegeben und es wird inszeniert. Genau so sollen die Menschen denken. Genau so sollen sie sich einfühlen ins Kollektiv. Darum wird geschaltet hin und her vom Fernsehen auf die Plätze, auf die Großleitwandplätze. Darum werden in den Kneipen Fernsehkameras aufgestellt, um zu sehen, wie erwachsene Menschen weinen, wenn ein Ball nicht in die richtige Richtung rollt, sondern ins falsche Eck geknallt wird. Wie Menschen sich darüber verzweifelt zeigen, wenn Deutschland nicht vorankommt. So, und in dieser angeleiteten, von den Politikern so gern gesehenen privaten Parteinahme für die Nation, in diesem Verhältnis, naja, da kommen dann die Fans der dritten Art auf, diejenigen, die es nicht aushalten, wenn die Mannschaft nicht gewinnt. Wen wundert's dann eigentlich, dass bei dieser nationalen Hysterie, bei diesem angeleiteten nationalen Parteinehmen für die Nation in der scheinbar unschuldigen Form des Nationalsports, dass da dann diejenigen, die sowieso schon immer auf der ganz rechten Ecke stehen, dass die Rechtsradikalen sich dort auch ein Exzessierfeld suchen und mit ihren Glatzen aufmarschieren. Heinz, sag doch mal was zu diesem Thema.
Zu den Glatzen muss ich jetzt was sagen.
Naja, zu den Fußballfans dieser Art.
Das sind die, in ihren Augen zumindest, 150-prozentigen Deutschen. Das sind diejenigen, die sich nicht oder nicht bloß damit zufrieden geben, ganz buchstäblich als lebendes Nationalfähnchen rumzulaufen und sich schwarz-rot-goldene Schminke ins Gesicht zu schmieren, sondern die daherkommen und das bitter ernst, ich möchte fast sagen blutig ernst nehmen, dass es da um die Ehre der Nation geht, die auch diese Fortschritte des modernen Nationalismus kaum aushalten, dass ein Mensch mit dunkler Hautfarbe, aber deutschem Pass, wenn er sich im Profifußball einigermaßen etabliert hat, dass der dann auch für Deutschland spielt. Also der gewöhnliche Nationalismus, der von oben provoziert wird, der von oben organisiert wird, der von oben angeleitet wird, der ist so arschklar beim Fußball. Der ist der Sumpf und der Nährboden für die Rechtsradikalen, die ihren Aktivismus für das Recht der Nation auf Sieg dann auf ihre Weise austoben. Also muss sich wirklich kein Schwein wundern, dass gerade im Zusammenhang mit Fußball die Rechtsradikalen zugange sind. Umgekehrt muss sich auch niemand wundern, dass von der demokratischen Obrigkeit mit dieser unbefugten und national kontraproduktiven rechtsradikalen gewissermaßen Amtsanmaßung ja so umgegangen wird, wie mit ihr umgegangen wird, nämlich mit regelrechter und legitimer Amtsgewalt und mit dem Argument, tja, wie heißt das Hauptargument gegen die Rechtsradikalen, wenn die sich im Vorfeld der Weltmeisterschaft mal wieder unliebsam bemerkbar machen? Das Hauptargument heißt, die sind eine Schande für Deutschland. Also bitte sehr, deutlicher kann man doch eigentlich wirklich nicht mehr zum Ausdruck bringen, dass das ein Wettbewerb um die passende Außendarstellung der Nation, in dem Falle namens Deutschland, ist.
Und es ist ja auch so lächerlich, dann in Deutschland, im Land der Fußball-Weltmeisterschaft, Schwarz-Rot-Gold alles zu verhängen, den Nationalismus anzustacheln, dann die härtesten Vertreter des Nationalismus wieder auszugrenzen und zu sagen, wo kommt das bloß her? Zu sagen, wir müssen gewinnen und dann zu sagen, naja, wir sind aber auch gute Verlierer. So nach dem Motto, wenn wir unseren beleidigten Nationalismus, wenn wir nicht gewinnen, tapfer runterschlucken, wenn es nicht gleich zur Schlägerei kommt, dann muss man uns das hoch anrechnen, weil wir sind gute Verlierer, gute Gastgeber. Die haben es nötig. Wenn sie den Nationalismus zu einer solchen Fanblüte, zu einer solchen fanatischen Blüte vorantreiben und dass sie dann das Dementi nachliefern müssen, ja, ja, Leute, reißt euch zusammen, seid anständig, der Nationalismus soll sich genau in den Bahnen halten, die für Deutschland sprechen, und in den No-Go-Areas, bitteschön, da soll nicht zu viel passieren.
Okay, dann das letzte Wort soll gewidmet sein den maßgeblichen Nationalisten, den Veranstaltern von Länderspielen und Fußball-Weltmeisterschaften und solchem Zeug. Die maßgeblichen Nationalisten, die von oben, die teilen diese eigenartige Gleichung von Fußballbegeisterung und Nationalismus. Erstens teilen sie die selber. Zweitens haben sie dafür eine Verwendung. Und deswegen ist sie ihnen sehr willkommen. Weil die ganze Welt so tickt. Deswegen eignet sich der Fußball immer dieses 11 gegen 11 und das Runde muss ins Eckige und dieses Zeug da. Das eignet sich, um eine Art Schönheitskonkurrenz der Nationen auf dem Feld der Sportkonkurrenz zu inszenieren. Da geht es dann zwar nicht um Wachstum, wer beim Wachstum die Nase vorn hat und zurück hat, aber immerhin, das Abhalten einer Weltmeisterschaft wird dann ein echtes Standortinteresse, weil man neben etlichen geschäftlichen Millionen oder Milliarden für Hoteliers und was weiß ich für Unternehmer, man noch was anderes abgreifen kann. Nämlich weltweites Ansehen für den gehobenen Status dieser Nation Deutschland. Da kommt's den maßgeblichen Veranstaltern von Weltmeisterschaften, aber auch vom Standort insgesamt, durchaus darauf an, vom Rest der Welt gewissermaßen die Bewunderungswürdigkeit, die Gutigkeit dieses ganzen Ladens am abgeleiteten Feld des Fußballs bestätigt zu kriegen. Jetzt heißt es ja, der Fußball, der sei gewissermaßen ein, ein wichtiger Beitrag für eine friedliche Welt ohne wirkliche Kriege. Bloß weil die heutige Völkerfamilie und ihre Vorsteher Fußballweltmeisterschaften und Europameisterschaften und Asienmeisterschaften und Lateinamerika-Meisterschaften und so weiter veranstalten. Dass das der Stellenwert des Fußballs sein soll, gewissermaßen die Welt friedlicher zu machen, das darf man mit gutem Grund bezweifeln, nach dem, was wir jetzt alles besprochen haben. Nämlich bei diesem öffentlich organisierten und leider in den Massen verankerten Tummelplatz für nationale Besoffenheit. Es hat übrigens wirklich mal einen Fußballkrieg gegeben. Nämlich im Jahr 1969 zwischen Honduras und El Salvador mit immerhin 5000 Toten. Der hat sich aufgehangen an ein Länderspiel zwischen diesen beiden Nationen Mittelamerikas. Eine Nation kann also gar nicht mickrig genug sein, um nicht größer werden zu wollen, um nicht eine Ehre am Leib zu haben, die es in sich hat. Ja, und dass es solche Art Vorfälle gibt, das liegt nun wirklich nicht am Fußball, sondern an der parteiischen Verwendungsweise, also am Nationalismus. Und der Nationalismus, der kommt von Nationen und deren Interessen her. Und der Nationalismus ist der gröbste Fehler, den man sich bloß denken kann. Der gröbste Fehler im ganz buchstäblichen Sinne.